Deutschlandfunk, Medias Res.
Hass ist krass. Hass im Netz ist manchmal krasser. Womöglich in einem solchen Ausmaß, dass es gar nicht mehr angebracht ist, nur von Hass zu sprechen. Publizistin Katharina Nokun sagte heute Morgen im Deutschlandfunk dazu:
Ich halte auch den Begriff Hass im Netz mittlerweile für problematisch, weil wenn mir jemand beispielsweise eine Drohung schreibt, einen Erpresserbrief oder einen Brief, wo es heißt, ich bringe mich morgen um, als Brief, da würde ich auch nicht sagen Hass in der Post, ja, sondern ich würde sagen, ich werde bedroht.
Spätestens seit dem Mord an dem CDU-Politiker Walter Lübcke weiß die Öffentlichkeit, aus Worten im Internet können Taten folgen. Und nun erschüttert der Tod der Ärztin Lisa Maria Kellermann die Öffentlichkeit. Kellermeier, die privat einen Sicherheitsdienst bezahlte zum Schutz ihrer Praxis und ihren Mitarbeitenden, weil es die österreichische Polizei nicht tat. Der eine Netzaktivistin helfen musste, weil die Polizei selbst im Internet zu keinen Ermittlungsergebnissen kam. Thomas Gabriel Rüdiger leitet das Institut für Cyberkriminologie an der Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg. Er beschäftigt sich seit 10 Jahren mit dem Thema und hat mir kurz vor der Sendung gesagt, seiner Meinung nach werde kein Feld in der Polizeiarbeit weniger ernst genommen als Kriminalität im Internet.
Ich glaube, man weiß, wie problematisch das ist. Aber die Herausforderungen, die damit einhergehen, was auch die Struktur der Sicherheitsbehörden und deren Aufgabe in einem globalen digitalen Raum, der ja faktisch keine physischen Grenzen kennt, die sind so umfangreich und würden vermutlich zu einer massiven Umwälzung der ganzen Strukturen in Deutschland auch bei den Sicherheitsbehörden führen, wenn man das ernsthaft angeht, dass es da offenbar der bessere Weg ist oder ja ein einfacherer Weg, erstmal sich nicht intensiv im Verhältnis damit auseinanderzusetzen.
Aber woran hapert es dann genau?
Ich bringe Ihnen mal ein ganz einfaches Beispiel. Wissen Sie, im digitalen Raum haben wir 16 Bundesländer, die eigentlich die Polizeiarbeit übernehmen sollen. Haben Sie schon mal eine Landesgrenze der Polizei Saarland gesehen im Netz? Wahrscheinlich nicht. Sie werden keine Grenze des Saarlandes sehen. Aber das Problem ist, dass Polizeiarbeit auf Landesgrenzen auch in Deutschland strukturiert ist. Also die Polizei Saarland hat irgendeine Funktion im digitalen Raum. Aber es gibt keine Landesgrenze Saarland im digitalen Raum. Das führt zum Beispiel dazu, dass Gefahrenabwehr so gut wie nicht stattfindet. Und jetzt ist es so, dass wir diese 16 Bundesländer haben, dass wir noch den Bund haben, dass es kein gemeinsames Strafrecht gibt, keine gemeinsame Polizeiarbeit. Und jetzt treffen wir auf einem Raum, wo Kriminalität für viele eine solche Normalität ist oder einer solchen Masse stattfindet, dass die Sicherheitsbehörden eigentlich mit der Masse absolut überfordert sind. Stellen Sie sich mal vor, jeden Tag, wenn Sie in Ihren Spam-Ordner gucken, haben Sie Phishing-E-Mails. Wenn nur, sage ich mal, jeder 10., 20. Bürger auf den Gedanken käme, das zur Anzeige zu bringen, wäre das vermutlich mehr als die gesamten Kriminalstatistiken in einem Jahr zeigen. Das kann mit den jetzigen Ressourcen gar nicht mehr bewerkstelligt werden. Und das führt zu einem zweiten Punkt, was ich zum Beispiel auch kritisiere. Eigentlich sucht man im Netz gar nicht wirklich aktiv nach Straftaten, zum Beispiel nach Hass, sondern man lebt von den Anzeigen, die kommen. Nur wissen Sie, wenn Sie draußen im physischen Raum sind, ist es ja für Sie normal, einen Streifenwagen zu sehen. Man sieht Polizei, uniformierte Präsenz, diese Sichtbarkeit, dieses Zufällige hat einen abschreckenden Wirkung. Man sagt sich, das Gewaltmonopol funktioniert. Wenn ich Sie jetzt frage, wann haben Sie das letzte Mal zufällig im Netz eine Polizeistreife gesehen, werden Sie mir vermutlich sagen, ja, eigentlich noch nie, weil ich wüsste kein Beispiel dafür. Und das wissen auch Täter. Und das führt zu einer Art Enthemmung schon seit ungefähr 2 Generationen. Und das aufzubrechen, erfordert neues Denken, erfordert vielleicht auch einen Weggang von den föderativen Strukturen der Sicherheitsbehörden hin zu einer Art Bundesebene. Und wenn man ganz ehrlich ist, was bringt es, wenn jetzt in Deutschland das überall passiert, wenn zum Beispiel Hass in Österreich passiert und die Deutschen trotzdem damit zusammenhängen, weil wir denselben gemeinsamen globalen digitalen Raum teilen? Müsste man also über Globalität reden. Und ich glaube, dass diese Hürde, dass dieses Überspringen, sich auf diesen neuen Raum einstellen und fragen, welche Aufgabe hat eine Polizei in einem globalen digitalen Raum? So weit ist man noch nicht.
Und welche Aufgabe hat eine Polizei im globalen Raum? Was muss sich strukturell ändern?
Eine gute Frage, die ich auch selber nicht so hundertprozentig beantworten kann, weil das ist die Aufgabe einer Gesellschaft. Luhmann, der hat mal gesagt, eine Gesellschaft definiert sich durch die Kommunikationsmöglichkeiten. Und im Netz hast du globale Kommunikationsmöglichkeiten, die nicht mal mehr mit der Sprache einhergehen, weil jeder kennt diese automatischen Übersetzungsfunktionen. Das heißt, du könntest ja auch von einem Deutschen einen Hasskommentar in einer ganz anderen Sprache haben und das wäre auch zum Beispiel strafbar. Und jetzt muss man als Gesellschaft fragen, wenn wir also eine Art digitale Weltgesellschaft bilden, wie soll unser Miteinander dort strukturiert werden? Und ohne formelle Kontrolle, also eine Art Polizei, wird es halt nicht funktionieren. Das war, glaube ich, auch die Fehleinschätzung in den letzten 20 Jahren in der Internet-Community, die ziemlich häufig gesagt hat, wir machen das hier mit Counter-Speech und so, was am Ende dazu geführt hat, dass wir solche Situationen wie jetzt haben, dass das teilweise, muss man auch so sagen, in den letzten Jahren außer Kontrolle geraten ist.
Aber was heißt das in letzter Konsequenz? Wir haben gestern mit dem Medienanwalt Jun Jo Yoon gesprochen und der sagte im Interview:
Man muss leider sagen, dass das deutsche Recht und das Grundgesetz auf Twitter keine Anwendung findet.
Stimmt das?
Kann ich nicht beurteilen in dieser Form. Und das Grundrecht habe ich mich nie so mit auseinandergesetzt. Das Strafrecht findet schon seine Anwendung. Wenn da jemand was Strafrechtliches macht, kann das verfolgt werden. Aber Sie müssen sich vorstellen, wir stehen da vor ganz neuen Herausforderungen. Stellen Sie sich mal vor, ein deutscher Polizist auf einem Social-Media-Account bei Twitter ist dort unterwegs. Und jetzt gibt es einen deutschsprachigen Australier, der sitzt in Australien, und es gibt einen deutschsprachigen Kanadier, der sitzt in Kanada. Und die sind keine Deutschen, die können halt nur Deutsch. Und die machen jetzt zum Beispiel auf Twitter irgendeine Hassgeschichte, die aber nach australischem oder kanadischem Recht gar nicht strafbar wäre. Und der Server, der liegt auch noch in Irland. Wessen Strafrecht soll jetzt hier gelten?
Wie gut oder schlecht ist denn die Polizei im Internet ausgestattet?
Also erstmal im Internet ausgestattet ist schwierig, weil eher mit digitalen Methoden oder wie gut sind sie in Ermittlungsmethoden im Internet. Und typischerweise denkt man, dass zum Beispiel die Aufklärungsquote, also dass die Polizei sagt, wir haben jemanden erkannt oder identifiziert, dass die sehr schlecht ist. Und das ist gar nicht so der Fall. Zum Beispiel bei Volksverhetzungen über das Tatmittel Internet hat man eine Aufklärungsquote von über 70%. Bei kinderpornografischen Inhalten über das Tatmittel, also im Internet, sind es über 90%. Und bei Cybergrooming, also auch ein Schwerpunktgebiet von mir, wenn Sexualtäter über das Internet an Kinder herankommen, haben wir auch eine Aufklärungsquote von über 80%. Das heißt, wenn man angezeigt wird, kann auch die Aufklärung funktionieren. Es ist aber kriminologisch gesehen und aus meiner Sicht sogar ein schlechtes Zeichen. Und zwar warum? Alle Dunkelfeldstudien, sei es zu Hasskriminalität, zu sexuellen Übergriffen im Netz, zu Misogynie, also zu Frauenhass, egal, was man sich anschaut, die deuten auf ein immenses Dunkelfeld hin, auf eine Normalität dieser Übergriffe. Und wenn sie dann nur sehr wenig Anzeigen haben, das hatten wir nämlich in diesem Bereich, nur sehr wenig Anzeigen im Durchschnitt, und dann die Aufklärungsquote hoch ist, deutet es aus meiner Sicht eher darauf hin, dass die Täter wissen, naja, also die Wahrscheinlichkeit, angezeigt zu werden, ist so gering, ich brauche gar nicht so viele Maßnahmen zu treffen, um die Strafverfolgung zu behindern. Und das führt dann aber wiederum im Gegenzug dazu, dass man die Täter relativ einfach im Verhältnis überführen kann. Wenn sie zum Beispiel bei einer Hassnachricht mit Klarnamen teilweise aktiv sind, das gibt es ja auch, mit Foto, wenn sie Nutzernamen benutzen, die überall auch sonst noch vorhanden sind. Und auch im Sexualtäterbereich würde man das nie denken, aber da gibt es viele, die, nicht alle, aber viele, die relativ einfach zu verfolgen im Verhältnis sind. Und das deutet dann die hohen Aufklärungsquoten hin.
Nun hat sich die verstorbene Ärztin Lisa Maria Kellermeier Hilfe gesucht bei der Polizei. Die hat sie nicht bekommen. Sie hat die Drohmails der Polizei zur Verfügung gestellt, in der sie Morddrohungen bekommen hat. Die Polizei hat das abgetan. Sie dürfe zum Beispiel nicht im Darknet recherchieren, weil eine deutsche Netzaktivistin hat relativ schnell Ergebnisse gefunden zu möglichen Tätern. Wäre dasselbe möglich in Deutschland?
Also wie gesagt, wie Österreich kann ich nicht beurteilen. Und in Deutschland, also ganz ehrlich, man sieht es auch an dieser Aktivistin, ich glaube Nella hieß sie, man sieht es ja auch eins, es ist eigentlich möglich, wenn du die Ressourcen investierst, da auch ziemlich viel herauszufinden. Das nennt man OSINT, Open Source Intelligence, einfach nur über die Spuren, die insgesamt im Netz ganz einfache verteilt sind, was zu machen. Aber das ist arbeits- und zeitintensiv. Und das ist, glaube ich, das Thema. Wenn man also immer darüber spricht, brauchen wir neue Möglichkeiten, Hardware, Recht und so. In den meisten Fällen brauchen wir eigentlich das Personal. Wir brauchen das Personal und die Ressourcen dazu, diese Maßnahmen in einem massiven Umfang umzusetzen. Und viele sind da immer verblüfft, wenn ich diese Frage aufstelle. Aber wissen Sie, ich kenne eine einzige Studie, die die Frage stellt, wie viel Personal, also prozentuales Personal der Sicherheitsbehörden in Deutschland im Netz für Netzthemen zuständig sind. Die Quote war von Ende 2017, das war eine Erhebung vom Spiegel, und die kam zum Ergebnis, dass es nicht mal 1% war, 2017. Selbst wenn sich es jetzt verdoppelt oder verdreifacht hat, was soll man damit in einem Raum, wo die Menschen jetzt mehr Zeit verbringen als im gesamten analogen, also physischen Raum, machen?
Fragt Thomas Gabriel Rüdiger, Leiter des Instituts für Cyberkriminologie an der Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg. Mit ihm habe ich kurz vor der Sendung gesprochen über die Möglichkeiten und Grenzen von Polizeiarbeit im Internet.